Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon, guten Tag. Bitte, bitte bleiben Sie dran, obwohl ich jetzt das schreckliche Wort noch einmal sagen werde. Aber ich will mit meinem Kollegen Hubert Winkels versuchen, einen Schlussstrich unter die Literatur-Nobelpreis-Debatte zu ziehen. Und versprochen, danach stellen wir auch noch ein Buch vor. Den neuen Roman der US-amerikanischen Erfolgsautorin Meg Wolitzer, Die Zehn-Jahres-Pause. Eine Zehn-Jahres-Pause hätte sich vielleicht auch die schwedische Akademie verordnen sollen, nach den Skandalen um Korruption und sexuelle Übergriffe. Es war aber nur eine Pause von einem Jahr und von Beruhigung oder neu erstrahlter Souveränität kann nicht die Rede sein. Mit der Entscheidung für Peter Handke als Literaturnobelpreisträger ist die Akademie so stark in die Kritik geraten wie wohl noch nie. Gestern hat zumindest die Chronologie der Preisvergabe ihr Ende gefunden. Olga Tokarczuk und Peter Handke haben Nobelpreis, Medaille und Urkunde vom schwedischen König entgegengenommen. Ungefähr 400 Menschen demonstrierten in Stockholm gegen die Preisvergabe an Handke. Viele hatten darauf gewartet, dass er sich endlich für seine pro-serbische Haltung entschuldigt. Gesagt hat er aber rätselhafte Worte über Selma Lagerlöf, Nils Holgersson und die Wildgänse.
Selma Lagerlöfs Wild Geese forever, Strawberry Fields forever and Wild Strawberries forever. Thank you.
Peter Handke, gestern Abend in Stockholm. Kurz vor der Sendung habe ich meinen Büchermarktkollegen Hubert Winkels gefragt, was denken Sie, was diese Verrätselung nun wieder bedeuten sollte?
Nun gut, jetzt sind wir in der Situation, einen Dichter auslegen zu müssen. Vielleicht wollte er aber auch genau etwas sagen, was der Auslegung überhaupt nicht fähig ist, weil es völlig kontextlos ist. Aber man könnte auch sagen, man kann alles auslegen. Also würde man sich die Speisekarte nochmal angucken, ob es Gänse und Erdbeeren gab, dann hätte es schon mal eine gewisse Verneigung vor der Tafel. Zumindest ist eine gewisse Verneigung vor der schwedischen Literatur mit darin und mit den Wildgänsen auch vielleicht der Freiheit, vielleicht auch die Freiheit, die die Beatles mit Strawberry Fields in die Welt gebracht haben. Also es gibt einen Assoziationsraum, der anders als bei vielen anderen Seltsamkeiten, Vulgaritäten oder Nonsensäußerungen von Handke, die meist etwas Maliziöses haben, hier eher etwas freundlich-dadaistisches haben. So würde ich es mal, wenn ich genötigt bin, es zu deuten, sagen wollen.
Sie sind jetzt genötigt, Herr Winkels. Nun ist das wieder nicht das politische Entschuldigungsstatement, auf das viele gewartet haben, das aber von Handke natürlich nun nach dem, was wir alles von ihm gehört haben, auch nicht mehr zu erwarten war. Sie haben diese ganze Debatte um Peter Handke und die Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis 2019 en Detail verfolgt, lieber Herr Winkels. Welchen Strich machen Sie denn jetzt nach monatelangen Diskussionen unter diese ganze Debatte?
Ja, es gibt sozusagen Sonderprobleme, Teilprobleme. Kann man den Autor und sein Werk trennen, die Literatur und den politisch agierenden Bürger? Olga Tokarczuk hat sich ja für Zweiteres entschieden. Man hätte sonst auch ihr Werk ganz anders lesen können, aber sie trennt ja scharf zwischen dem, was sie zur aktuellen Politik sagt und dem, was sie an Literatur schreibt. Handke tut das überhaupt nicht. Seine Kritiker tun es in der Regel auch nicht. Andere fordern es aber ein und versuchen es zu trennen und ihn literarisch dann wiederum zu legitimieren und politisch durchaus zu delegitimieren. Das sind alles Unterscheidungen und Auseinandersetzungen, die in Gang gesetzt wurden durch äußerst unangenehme politische Interventionen von Handke, die auch nicht dadurch besser werden, dass man sagt, sie haben zum Denken angeregt. Das ist eigentlich eine sehr schädliche Öffentlichkeitsextase geworden, finde ich, was die politische Dimension angeht. Aber für mich ist eigentlich noch grundlegender ein Bedauern darüber, dass bei Handke, aber ich würde auch Olga Tokarczuk bis zum gewissen Grad mit einbeziehen, dass so ein Grundimpuls der Literatur oder sagen wir einer besonderen Art der Literatur, aber ich neige fast dazu, es auf die gesamte Literatur auszudehnen, nämlich gegen den verengenden Rationalismus eines Zeitalters, das alles machen zu können glaubt, dass Technik euphorisiert ist, mit technischen Medien die Welt beherrschen will, dass es dazu eine andere Form gibt, die das unterlaufen kann, die anderswo herkommt vielleicht, die sogar Traditionen bewahrt, die nicht davon bis ins Letzte geprägt sind. Ich glaube, dass das eine der wertvollen Errungenschaften oder ja, der Gewordenheit sozusagen der Kunst überhaupt ist. Also nicht auch nicht nur der Literatur, aber in der Literatur wird es gerne mit Romantik umfasst. Das kann man ja positiv verstehen, weil das seit der Romantik überhaupt erst virulent ist. Die Aufklärung in ihrer begrenzten Reichweite und damit auch in ihrer letztlich repressiven und ausschließenden Qualität zu sehen, dass diese Art der Literatur überhaupt zu sein gar nicht mehr gehört wird. Handke hat, wenn das auch sein Anliegen sein sollte, sich und dieser Sache überhaupt keinen Gefallen getan, indem er sie auf das politische Feld bezogen hat. Mein größter Vorwurf ist der, dass er das auch literarisch getan hat, also mit seinen literarischen Stilmitteln ins Land des Krieges gegangen ist und doch die Verhältnisse verzerrt hat, nicht etwa als politisch interessierter Zeitgenosse etwas Falsches behauptet hat, sondern mit seinen genuinen Mitteln. Und damit sich selber etwas weggenommen hat und anderen möglicherweise etwas aus der Hand geschlagen hat, was wertvoll und schützenswert ist. Und das finde ich das eigentlich Bedauerliche in so einer langen Sichtweise an dem ganzen Geschehen der letzten Monate. Man kann sagen, es hat sich schon lange abgezeichnet. Aber diese mit dem Nobelpreis ist es so da, dass sich ein bedeutender Staatspräsident glaubt, einmischen zu müssen und Handke der Verharmlosung des Genozids zu bezichtigen. Das hat eine Dimension, die ist zu groß eigentlich für das, nicht zu stark, ich halte die Literatur ja für eine sehr, sehr starke Macht, aber zu groß jetzt im öffentlichen Wahnsinnsgestalt, die sie angenommen hat.
Reden wir jetzt dringend über Olga Tokarczuk, die zweite Preisträgerin, die etwas im Schatten dieser ganzen Debatte steht, leider. Sie ist, habe ich den Eindruck, würdiger insgesamt aufgetreten in ihrer Funktion als Literatur-Nobelpreisträgerin. Oder wie würden Sie das sehen, Herr Winkels?
Naja, unter dem Gesichtspunkt eines angemessenen Sozialverhaltens zweifellos. Das ist aber auch keine Kunst. Also da hätte man quasi jeden halbwegs zivilen Menschen aus Europa hinsetzen können. Der hätte sich besser betragen.
Aber auch bezogen auf das, was sie gesagt hat.
In der Schule. Man kann das so sagen, aber was mich total verblüfft ist, dass all diese Beobachter, die ja nur alles zusammenzählen, was sich da in einem Raum semantisch, sprachlich überhaupt ereignet, kein einziges Mal erwähnen die frappierende Ähnlichkeit der tiefen Begründung ihres eigenen Schaffens von beiden, nämlich die Rede ihrer Mutter zu hören, auf die Rede ihrer Mutter zu lauschen, in der Rede ihrer Mutter vorzukommen. Olga Tokarczuk weiß sich schon von der Mutter angesprochen, als sie noch lange nicht existiert, also als die Mutter noch nicht mal mit ihr schwanger ist. Und Handke hört sich in den Reden der Mutter, die ihren toten Brüdern gelten, als Appellinstanz. Das sind für beide die Aufträge, mit denen sie ins Leben gehen. Und in beiden Reden, beziehungsweise dem einen kommt die Figur Nova über die Dörfer vor, die wie eine Seherin spricht und natürlich die ins allgemein maternalistische, gesteigerte, fast göttliche Gestalt dieser Mutter geworden ist. Und wir haben das mit der Figur der Janta bei Tokarczuk, die wichtigste Figur als Seherin, die über alle Zeiten schwebt, in den Jakobsbüchern. Ich meine, diesen Zusammenhang einmal wenigstens zu nennen und zu sagen, hier gibt es so viele Gemeinsamkeiten, nicht nur in der allgemeinen Aufklärungskritik, sondern auch in einer Form sozusagen der Bejahung der Erzählung, die hin zum Mythos tendiert, müsste man mindestens mal festgestellt haben. Also man hätte viel mehr damit machen können. Wahrscheinlich wollte man aber Tokarczuk sauber halten von dem Schmutzfinken Handke, der er im Verlauf der Zeit geworden ist und hat es deshalb nicht getan. Ich hoffe, ich habe es wenigstens hiermit mal angedeutet. Es wäre mir wichtig zu sagen, dass die beiden nicht so weit auseinander sind, wie es den Anschein hat. Nicht, was die konkrete politische Haltung und vor allen Dingen aus der Sturheit heraus geborene Vulgarität angeht. Das ist ja völlig klar.
Glücklicherweise. Herr Winkels, nun müssen wir auch einen Strich darunter machen, wie sich die Schwedische Akademie aufgestellt hat in dem vergangenen Jahr. Sie wollte ja eigentlich mit der Preisvergabe dieses Jahr signalisieren, wir sind erneuert, wir haben die Krise vom vergangenen Jahr überwunden. Das ist gründlich misslungen, so viel kann man wohl sagen. Aber was bedeutet diese ganze Debatte denn jetzt für die Zukunft des Literaturnobelpreises und der Akademie?
Ich glaube, es wird kaum zu verhindern sein, dass die Skandale um sexuelle Übergriffe, über Vorteilsnahme, Intrigen, die ja zu Verhaftungen geführt haben, zur Auflösung des Komitees geführt haben, getrennt werden von den Debatten um literarische Zuschnitte wie bei Handke. Es wird wahrscheinlich Hand in Hand gehen. Das Desaströse an dieser Preisverleihung wird jetzt quasi zugerechnet dem Skandalraum, den sowieso die Akademie und speziell das Literaturnobelpreiskomitee schon eröffnet hat. Und deswegen glaube ich, dass die Beschädigung zugenommen hat und quasi die Neugründung noch einmal neu gegründet werden muss. Es sollte ja eine Neugründung sein. Von den beiden externen Mitgliedern sind zwei schon zurückgetreten, einer mit Bezug auf Handke, der andere aber auch im Hinblick auf nicht genügend Erneuerung. Und ein langjähriges Akademiemitglied hat die Teilnahme boykottiert und so fort. Also es rumort weiter und es gibt Institutionen, bei denen das Rumoren eine produktive Kraft ist, die überhaupt nur durch Rumoren existieren können, zum Beispiel Regierungen, Koalitionen und so fort. Sie wären statisch und tot, wenn das nicht der Fall wäre. Und der Nobelpreis ist halt eine alte, absolutistische, aus feudalen Zeiten stammende Institution, die genau davon lebt, dass sie nicht hinterfragt ist, dass es in ihnen keine konfligierenden Meinungen gibt, sondern dass sie absolut spricht sozusagen, wie der Papst zu seinen besten Unfehlbarkeitszeiten. Das macht aber den Reiz aus, das Arkane, das Intransparente, das Gesetzte und damit ist jemand gemacht. Jetzt sind sie antastbar geworden, kritisierbar, müssen sich rechtfertigen, haben es von sich aus getan. Keiner hat sie dazu gezwungen. Auf einmal gab es Aufsätze aus der Akademie über Handke, hat es noch niemals gegeben. Und damit wird die Nobelpreisvergabe oder die Institution überhaupt zu einer Institution unter vielen. Und das hätte sie eigentlich nie werden dürfen, wenn sie ihre alte kanonbildende Funktion so hätte weiterführen wollen.
Die Meinung meines Büchermarktkollegen Hubert Winkels zu den Debatten um die Literaturnobelpreise. Die US-Amerikanerin Meg Wolitzer wird wohl nie mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet werden. Ihr begegnen Kritiker oft mit einem gewissen Ogu, weil sie eine Bestseller-Autorin ist. Ihr Roman Die Interessanten machte sie 2014 auch bei uns bekannt. Seitdem hat der Dumont Verlag einige frühere Bücher nachgeliefert. Wolitzer lebt in New York City, unterrichtet Creative Writing an der Universität Iowa. Und ihr Thema ist das Zusammenleben von Männern und Frauen. Ihre Bücher werden oft als Frauenliteratur abgetan. Zu Unrecht, sagt Katja Lückert. Sie hat Die Zehn-Jahres-Pause gelesen, einen Roman von Meg Wolitzer, der 2008 im Original erschien und nun auf Deutsch vorliegt.
Lange vor der Erfindung von Drohnen zoomt sich Meg Wolitzers erzählerischer Kamerablick an einem gewöhnlichen Morgen in die Wohnungen Amerikas. Überall das gleiche Bild. Wecker klingeln, Mütter ermahnen ihre Kinder doch endlich aufzustehen, sie bereiten das Frühstück vor, suchen die letzten Sachen für die Schule zusammen. So läuft das allmorgendlich auch bei Amy Lamb.
»Aufstehen, Mason«, rief sie mit trockener, unnachgiebiger Morgenstimme und erhielt keine Antwort. Effektiver wäre es gewesen, in sein Zimmer zu gehen und sich nach Mutterart über sein Bett zu hängen, wie ein Schakal über einen Ast. »Mason«, rief sie noch einmal. Heiser, aber laut. Als wieder keine Reaktion erfolgte, ließ sie es gut sein, stellte sich in die Mitte des in hellen Tönen gehaltenen Zimmers, drehte den Kopf nach links und nach rechts und lauschte dem Knirschen und Knacken im Nacken. Ihr 40-jähriger Körper machte weit mehr Lärm und forderte mehr Aufmerksamkeit als früher.
Amy, der Wolitzer mit einem ironischen Augenzwinkern den Nachnamen Lamm gegeben hat, war eine taffe und erfolgreiche Anwältin, bevor gewissermaßen der größte anzunehmende Unfall namens Kinderkriegen ihr Leben völlig auf den Kopf stellte und sie zum Muttertier mutierte. Ob sich Schakale an Äste hängen oder ob das nicht eher die Gewohnheit von Faultieren ist, sei dahingestellt. Meg Wolitzer ist dennoch eine Meisterin der Ausgestaltung kleiner, nur scheinbar abschweifender Detailbeschreibungen.
Der Müll nahm Überhand. Das Kind verwechselte die Nacht mit dem Tag und jeder Mensch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte hätte dem Chaos entfliehen und in die Wohlgeordnetheit und angenehme Luft eines Büros zurückkehren wollen, zum Teppichboden aus Nadelfilz und zu den flimmernden Leuchtstoffröhren, die einen morgens wachrüttelten wie ein unter die Nase gehaltener Kolben mit Ammoniak. Doch junge Mütter waren nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Amy hatte das Gefühl, dieses Baby vor irgendetwas retten zu müssen, wie ein Superheld, der mit ausgebreiteten Armen am Großstadthimmel dahinflog.
Frauen und Männer kriegen bei Wolitzer gleichermaßen ihr Fett weg. Ihre Form des feministischen Schreibens liegt eher in der Betonung der Unterschiede als in zwanghafter Gleichmacherei. Sie verfolgt auf angenehme Weise keine politische Agenda und ist weit weg von jeder Political Correctness. Trotzdem merkt man dem Roman an, dass er bereits vor über 10 Jahren erschien. Von jungen Müttern, die nicht mehr ganz klar denken können, traute sich heute vermutlich schon kaum jemand mehr zu schreiben. Amy Lamb gehört einem Frauenkleeblatt an, das sich immer wieder in einer Kneipe namens Golden Horn trifft. Die Mathematikerin Karen, Jill, die ihre Doktorarbeit immer noch nicht zu Ende geschrieben hat, und Roberta, eine Künstlerin, gehören auch dazu. Die vier Mütter haben ihre Karrieren aufgegeben, um für ihre Kinder zu sorgen und fragen sich jetzt, nach 10 Jahren Pause, wie sie eines Tages diese Lehrstelle wieder füllen sollen. Roberta bringt es auf den Punkt.
Es war völlig in Ordnung, eine leidenschaftliche, fürsorgliche Mutter zu sein, die über das Elend in der Welt nachdachte und im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten tat, was sie konnte und am Ende des Schultags ihre Kinder abholte und nach Hause brachte. Sie würden noch oft miteinander lachen und basteln und sich anschreien, bis die Kinder eines Tages erwachsen und aus dem Haus sein würden. Dann wäre es vorbei. Und was machst du dann? Das fragte sie sich oft. Wie willst du es schaffen, dein restliches Leben zu ertragen?
Dass bei den 4 Frauen aus der Babypause 10 Jahre geworden sind, liegt sicher auch an einer Mischung aus schwacher Motivation und durchschnittlichen Talenten. Schwer zuzugebende Schwächen für moderne Frauen. Kindern beim Wachsen zuzusehen, ist eine sehr spannende Aufgabe. Das Gefühl, gebraucht zu werden, eine Droge, die abzusetzen, aber offensichtlich schwerfällt. Amys Mutter Antonia kann kaum glauben, dass ihre Tochter die von ihrer Generation in den 70er Jahren erkämpften Privilegien links liegen lässt, um jahrelang Lego-Häuser zu bauen und Bücher vorzulesen. Sie hatte sich eine bessere Zukunft erträumt.
Die Töchter dieser Frauen, die Generation der Postspekulum-Feministinnen, würden zu Frauen heranwachsen, die mit ihren Männern und Kindern in bisher nie gekannter Harmonie zusammenleben. Es würde keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern geben. Und der Anblick eines Mannes mit Schürze, einer Frau mit Werkzeuggürtel, eines Mannes mit Baby im Arm oder einer Frau als Vorstandsvorsitzender würden niemanden erstaunen. Alle würden arbeiten, alle würden Einfluss haben, alle würden zu Hause mithelfen. Die Töchter würden anerkennen, welch unglaubliche Veränderungen ihre Mütter angestoßen hätten.
Amy lernt mit Penny eine Frau kennen, die ihre Arbeit in einem Kunstmuseum nicht aufgegeben hat und sich obendrein eine Affäre leistet. Diese Freundschaft zwischen einer Arbeitenden und einer Vollzeitmutter bildet in dem Meer von Nebenfiguren und Handlungen verschiedenen Rückblicken in die Müttergeneration, von denen viele Stoff für eine eigene Geschichte hergegeben hätten, ein Zentrum. Amy findet ihre Freundschaft zu Penny und besonders deren außereheliche Liebesgeschichte berauschend. Sie saugt ein paar Aufregungsmoleküle auch für ihr eigenes, etwas eingeschlafenes Eheleben daraus. Denn es ist zweifellos ein Dilemma, in dem sie und die anderen sich befinden. Alles das, was den Kindern Sicherheit bietet, das Repetitive, das Backen, Vorlesen, Zuhören, zieht den Müttern die entscheidenden Zeiteinheiten ab, um in der Welt da draußen up-to-date zu sein und das neue Computerprogramm zu lernen, das sie für den Wiedereinstieg in den Job brauchen. Und dazu tobt der ewige Konkurrenzkampf um das bessere Muttersein.
Natürlich blieben leicht befremdliche Situationen zwischen den Frauen mit und ohne Job nicht aus. Vor einem Jahr hatte Amy als Elternbeirätin eine E-Mail an die anderen Mütter geschickt und darum gebeten, zu einem römischen Festessen thematisch passende Gerichte beizusteuern. Mehrere Frauen, darunter Berufstätige wie auch Nicht-Berufstätige, hatten mitgeteilt, sie würden Gemelli alla Puttanesca, Artischocken auf jüdische Art oder Hähnchen fra Diavolo zubereiten. Eine allerdings, die Finanzplanerin Jane Stark, hatte umgehend zurückgeschrieben, super, dann bringen wir Apfelsaft mit.
Dutzende solcher Anekdoten verknüpft McWulitzer mit der Haupthandlung, weshalb der Roman stellenweise ein wenig überladen wirkt und man den Faden zu verlieren droht. Dabei ist das plaudernde, sich scheinbar in Nebensächlichkeiten verlierende Erzählen eine besondere Spezialität Wulitzers. Sicher geht es ihr um Unterhaltung, aber sie formuliert eigentlich nie flach oder kitschig. Man merkt dem Buch nicht nur den inzwischen fortgeschrittenen Zeitgeist in Sachen Geschlechterverhältnis an, sondern liest auch die Zeilen einer jüngeren Autorin, die einmal fast etwas zu viele Abschweifungen in diese 400 Seiten gepackt hat. Eine mitreißend amüsante, zum Teil auch melancholische Erzählung, die Männer und Frauen gleichermaßen bei dem Versuch vorführt, sich neu zu erfinden. Sie gibt erhellende Einblicke in das Gefühlsleben von Muttertieren und zeigt, dass Menschen letztlich immer das tun, was sie im tiefsten Inneren tun wollen.
Katja Lückert über die 10-Jahres-Pause von McWulitzer. Michaela Grabinger hat den Roman aus dem Englischen übersetzt. Er ist im Dumont Verlag erschienen. Mehr Literatur gibt es heute Abend in der Lesezeit. Ab 20:30 Uhr liest Dennis Utlu noch einmal aus seinem Roman Gegen Morgen. Jetzt im Anschluss folgen erstmal die Nachrichten und danach geht es in Forschung aktuell unter anderem um neue Zahlen aus Grönland zur Eisschmelze. Das war der Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Dina Netz.